Herzlich willkommen zum Podcast 1203 Geschichten aus Brome und Umgebung. Heute geht es um ein Kapitel der Bromer Geschichte, das lange im Schatten stand, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ein Teil davon liegt bis heute auf einem verschlossenen Dachboden. Es geht um die Burg Brome in der Zeit des Nationalsozialismus, um ein Landjahrlager, das hier eingerichtet wurde, zunächst für Jungen unter dem Namen Ulrich von Hutten, später für Mädchen. Es geht um Umbauten, um einen Grafen, der große Pläne hatte, um einen Streit über 10 angeblich nicht verdunkelte Fenster und um das bittere letzte Kapitel, als aus dem Lager in den letzten Kriegswochen ein Lazarett wurde. Und es geht um Spuren, die bis heute erhalten sind. Ein Toilettenhäuschen, das seinen Zweck fast 90 Jahre erfüllt, und ein Balken unter dem Dach, auf dem sich Hitlerjugend und Landjahr im Jahr 1937 verewigt haben. Um zu verstehen, was auf der Burg Brome ab 1937 geschah, müssen wir zunächst erklären, was das Landjahr überhaupt war. Denn dieser Begriff ist heute weitgehend vergessen. Das Landjahr wurde 1934 vom nationalsozialistischen Staat eingeführt, im Verantwortungsbereich des preußischen Kultusministers Bernhard Rust. Es richtete sich an Jugendliche, meist im Alter von etwa 14 Jahren, die gerade die Volksschule abgeschlossen hatten. Sie wurden für mehrere Monate, in der Regel von Frühjahr bis in den Spätherbst, aus den Städten aufs Land geschickt und in Lagern untergebracht. Offiziell verfolgte das Landjahr mehrere Ziele. Die Stadtjugend sollte körperlich ertüchtigt werden, sie sollte landwirtschaftliche Arbeit kennenlernen und sie sollte, so die nationalsozialistische Ideologie, wieder eine Verbindung zu Blut und Boden und zum bäuerlichen Leben aufbauen. Man verstand es als Gegenbewegung zur Großstadt, die in der NS-Ideologie als verderbt und entwurzelt galt. Tatsächlich aber war das Landjahr vor allem ein Instrument der ideologischen Erziehung. Die Jugendlichen lebten in geschlossenen Lagern, abgeschnitten von ihren Familien und dem gewohnten Umfeld. Der Tagesablauf wurde durchorganisiert. Arbeit auf den Höfen der Umgebung, Sport, Appelle, weltanschaulicher Unterricht, Lieder und Märsche. Die Lager waren organisatorisch eng mit der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel verbunden. Wer das Landjahr durchlief, sollte als überzeugter Nationalsozialist zurückkehren. Es ging kurz gesagt um die Formung junger Menschen im Sinne des Regimes. Für die Bauern der Umgebung waren die Landjahrkinder zugleich billige Arbeitskräfte. Und für die abgelegenen ländlichen Regionen bedeutete ein solches Lager einen wirtschaftlichen Faktor. Miete, Versorgung, Aufträge für örtliche Handwerker. Genau diese Verflechtung werden wir am Brummer Beispiel noch ganz konkret sehen. Die Jugendlichen, die nach Brome kamen, stammten nicht aus der Umgebung, sondern aus dem industriellen Westen Deutschlands, aus dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet. Aus Solingen, aus Oberhausen und, wie die überlieferten Namenslisten der Mädchen zeigen, ganz überwiegend aus Wuppertal. Kinder aus den engen, rußigen Industriestädten des Westens, geschickt in ein Dorf am östlichen Rand der Lüneburger Heide, unmittelbar an der Grenze zur Altmark. Doch bevor wir ins Lager selbst gehen, müssen wir über den Mann sprechen, dem die Burg gehörte. Günther Graf von der Schulenburg Wolfsburg. Seine Lebensgeschichte ist auf faszinierende Weise mit einem der größten Umbrüche der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts verknüpft. Geboren wurde er am 15. April 1891 in Hannover, als ältestes Kind aus einer der ältesten und bedeutendsten Adelsfamilien Norddeutschlands. Er entstammte dem weit verzweigten Geschlecht von der Schulenburg und war der letzte adelige Besitzer von Schloss Wolfsburg. Von 1911 an diente er im Königs-Ulanenregiment in Hannover wurde im Ersten Weltkrieg 1918 Brigadeadjutant und blieb auch nach dem Krieg als Rittmeister der Reserve dem Militär verbunden. 1924, nach dem Tod seines Vaters, übernahm er die Leitung des Wolfsburger Gutes und seiner Betriebe. Und hier verbindet sich seine Geschichte mit der Entstehung einer ganzen Stadt. Denn genau dort, wo der Graf seinen Grundbesitz hatte, sollte ab 1938 etwas völlig Neues entstehen. Das Volkswagenwerk und die dazugehörige Stadt für die Arbeiter, das heutige Wolfsburg. Der Hintergrund. Am 8. März 1934 hatte Adolf Hitler bei der Eröffnung der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung in Berlin den Bau eines Wagens für breite Schichten der Bevölkerung gefordert, des Volkswagens. Ende 1937 und Anfang 1938 suchte die dafür gegründete Gesellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens, kurz GZUVOR, nach einem Standort für die Fabrik und die Arbeiterstadt. Die Wahl fiel auf ein Gebiet nahe dem Schloss Wolfsburg und dieser Grund und Boden gehörte überwiegend Günther, Graf von der Schulenburg. Der Graf stand damit einem Regime gegenüber, das entschlossen war, sein Land zu bekommen. Um einer drohenden Enteignung zuvorzukommen, verkaufte er mit Kaufvertrag vom 12. Juli 1938 das Gut Wolfsburg an die GZUVOR, dazu weiteren Grundbesitz in der Umgebung. Das Schloss Wolfsburg selbst blieb zunächst vom Verkauf ausgenommen. Doch mit dem Verlust von rund 2000 Hektar Land war die wirtschaftliche Grundlage dahin, um das Schloss überhaupt noch unterhalten zu können. Mit den Mitteln aus dem Verkauf erwarb der Graf neue Güter im Osten, in Golzow im Oderbruch und in Remplin in Mecklenburg. Warum aber fiel die Wahl überhaupt auf diese Gegend? Neben dem Umstand, dass das Land dem Grafen gehörte und sich damit vergleichsweise leicht beschaffen ließ, gab es einen handfesten Grund, die verkehrsgünstige Lage. Der Standort im Urstromtal der Aller lag annähernd in der geografischen Mitte des damaligen Reiches und war nach allen Seiten hervorragend angebunden. Da war zum einen der Mittellandkanal, auf den wir gleich noch näher eingehen. Da war die Reichsautobahn von Berlin nach Hannover, die heutige Autobahn A2, die unmittelbar vorbeiführte. Da war die Bahnstrecke Berlin-Lehrte als Teil der großen Eisenbahnverbindung vom Ruhrgebiet nach Berlin. Und schließlich lag das Gelände in günstiger Nähe zu den Stahlwerken in Peime, der Ilseder Hütte und in Salzgitter, dem späteren Hermann-Göring-Werken, sowie zur Großstadt Braunschweig. Für ein Automobilwerk, das Rohstoffe herbeischaffen und fertige Fahrzeuge abtransportieren musste, war das eine geradezu ideale Konstellation. Nebenbei bemerkt spielten auch militärische Überlegungen eine Rolle. In der Mitte des Reiches gelegen, galt die Fabrik als grenzfern und damit im Kriegsfall vor Luftangriffen etwas geschützter. Ein Wort noch zu diesem gewaltigen Projekt, das da vor den Toren entstand. Denn es hatte auch eine wasserbauliche Dimension, die für das Werk von großer Bedeutung war. Das Volkswagenwerk wurde unmittelbar am Mittellandkanal errichtet. Und just in dieser Zeit wurde dieser Kanal zu einem durchgehenden Transportweg. 1938 wurde die Schleuse Sühlfeld bei Wolfsburg eingeweiht, womit der Mittellandkanal bis zur Schleuse Rotensee bei Magdeburg fertiggestellt war. Damit war die Verbindung zur Elbe geschaffen und der Mittellandkanal wurde zu einem wichtigen Transportweg auch für das Volkswagenwerk, das Rohstoffe und Güter nun auf dem Wasserweg heranführen konnte. Die große Politik, die Wirtschaft und der Wasserbau griffen hier ineinander und veränderten diese bis dahin ländliche Gegend für immer. Wie sehr sich die Zeiten wandelten, zeigte sich am 26. Mai 1938. An diesem Tag fand die feierliche propagandistisch aufwendig inszenierte Grundsteinlegung des Volkswagenwerkes statt. Adolf Hitler persönlich legte den Grundstein und prägte bei dieser Gelegenheit den Namen KdF-Wagen. Und hier findet sich ein bezeichnendes Detail über die Stellung des Grafen. Man sollte meinen, der Mann, dem der Grund und Boden gehörte, auf dem dieses Werk entstand, hätte einen Ehrenplatz erhalten. Doch nach den überlieferten Sitzordnungen war Günther Graf von der Schulenburg beim Festakt einem der hinteren Bereiche zugewiesen, dem sogenannten Block B, vermutlich neben seinem Gutsverwalter aus Mörse. Der ehemalige Eigentümer, dessen Land das ganze Projekt erst ermöglicht hatte, saß also nicht in der ersten Reihe, sondern weit ab vom Zentrum des Geschehens. Es ist eine kleine, aber sprechende Randnotiz über das Verhältnis zwischen dem alten Adel und dem neuen Regime, das sich seiner Güter bediente. Der Graf brauchte also einen neuen Familiensitz. Und hier kommt Brome ins Spiel. Denn der Besitz in Brome war alles andere als neu. Die Burg Brome mit dem Wirtschaftsgebäude auf dem Burghof, jenem Gebäude, das 1937 zum HJ-Heim umgebaut werden sollte, sowie der Rest des ehemaligen Vorwerks am Junkerende gehörten bereits seit dem 17. Jahrhundert der Familie von der Schulenburg Wolfsburg. Über rund drei Jahrhunderte hinweg war die Burg also im Besitz dieses Adelsgeschlechts, ehe sie 1937 zum Landjahrlager wurde. Und es blieb nicht bei der Burg allein. Dem Grafen gehörte im Brome auch erheblicher Besitz an landwirtschaftlichen Flächen und Wald. Er war hier also nicht nur Schlossherr, sondern ein bedeutender Grundbesitzer, dessen Ländereien einen guten Teil der Gemarkung ausmachten. Für den Grafen lag es deshalb nahe, sich ausgerechnet hier, auf dem alten und umfangreichen Familienbesitz, neu zu etablieren. Zunächst hatte er die Absicht, sich bei Brome wieder aufzubauen, wie es in einem seiner Briefe heißt. Ja, es gab sogar den Plan, in Brome ein ganz neues, repräsentatives Schloss zu errichten, einen Ersatz für das verlorene Schloss Wolfsburg. Wie weit dieser Plan gediehen war, zeigt ein bemerkenswerter Umstand. Die Baupläne für das neue Bromer Schloss sind tatsächlich erhalten. Sie liegen heute im Gräflichen Archiv in Nordsteimke. Wer sich dafür interessiert, kann die digitalisierten Pläne im Archiv des Museums Burg Brome einsehen. Ein greifbares Zeugnis dessen, was in Brome beinahe entstanden wäre. Doch der Plan scheiterte, und zwar aus zwei Gründen. Der eine war menschlich, der andere geologisch. Zum einen fehlten dem Grafen für den Bau bestimmte Flächen. Einige Bromer waren schlicht nicht bereit, ihm die dafür nötigen Grundstücke zu verkaufen. So sehr ein Graf im Dorf auch eine Respektperson gewesen sein mag, hier stießen seine Pläne auf den schlichten Eigensinn einzelner Grundbesitzer, die ihr Land behalten wollten. Der Graf konnte also gar nicht auf dem gesamten Areal bauen, das er für sein Schloss brauchte. Zum anderen erwies sich der Baugrund als schwierig. Das vorgesehene Gelände lag von der heutigen Steimker Straße aus in Richtung Ohre und damit im Überschwemmungsbereich des Flusses. Ein Schloss auf feuchtem, hochwassergefährdetem Grund zu errichten, war keine solide Grundlage. So teilte der Graf schließlich in einem Brief vom 16. Mai 1938 an den Bromer Bürgermeister Behn mit, dass sein Schloss nicht mehr in Brome gebaut werde. Stattdessen baute der Graf sein neues Schloss wenige Kilometer weiter, jenseits der nahen Landesgrenze in der Altmark, Schloss Neumühle in der damaligen Gemeinde Tangeln. Von Brome aus sind es nur wenige Kilometer, von Wolfsburg aus gerechnet rund 35. Für den Entwurf gewann die Familie einen der prominentesten Architekten der Zeit, Paul Bonatz, bekannt unter anderem für den Stuttgarter Hauptbahnhof. Den Bau betreute während der kriegsbedingten Abwesenheit des Grafen seine Frau Ursula gemeinsam mit Bonatz. Mitte November 1942 verließ die Familie schließlich Schloss Wolfsburg und bezog Neumühle. Das Schloss Wolfsburg selbst verkaufte der Graf am 19. März 1943 endgültig an die Stadt des KdF-Wagens. Ein interessantes Detail am Rande, das zeigt, wie eng der Graf und die neue Stadt trotz allem verbunden blieben. Auf dem Kostenvoranschlag für die Brohmer Umbauarbeiten, den wir gleich noch genauer betrachten werden, ist als Bankverbindung die Kreissparkasse Gifhorn, Zweigstelle Brohmer, angegeben. Dieselbe Kreissparkasse Gifhorn eröffnete am 18. November 1938 die allererste Bankfiliale in der neuen Stadt des KdF-Wagens. Und das allererste Konto dort wurde noch am Eröffnungstag für Günter Graf von der Schulenburg angelegt. Der Graf überlegte den Krieg. Als im Frühjahr 1945 die Rote Armee näher rückte, floh er mit seiner Familie aus Neumühle, das in der späteren sowjetischen Zone lag, und enteignet wurde, ebenso wie seine Güter im Osten. Er ließ sich auf dem Rittergut Nordsteimke nieder, das schon seit 1846 in Familienbesitz war. An seinem 90. Geburtstag wurde er zum Ehrenbürger von Wolfsburg ernannt, gerade weil sein persönliches Opfer, den Familiensitz aufzugeben, die Voraussetzung für das Entstehen der Stadt gewesen war. Er starb am 12. März 1985 im Alter von 93 Jahren und wurde auf dem Familienfriedhof in Nordsteimke beigesetzt. Kehren wir zurück nach Brohme ins Jahr 1937. Durch Vertrag vom 22. Januar 1937 stellte Günter Graf von der Schulenburg die Burg Brohme mit den Nebengebäuden dem preußischen Staat als Landjahrheim zur Verfügung, und zwar zunächst bis zum 14. April 1940. Die Anmietung begann im Januar 1937. Die eigentliche Laufzeit lief vom 15. April 1937 bis zum 14. April 1940. Das Lager trug einen Namen, wie es damals üblich war. Es hieß Landjahrlager Ulrich von Hutten, benannt nach dem Humanisten und Reichsritter des 16. Jahrhunderts. Hutten war zu Lebzeiten ein streitbarer Verfechter des Reichsgedankens gewesen. Die Nationalsozialisten vereinnahmten ihn nachträglich als nationale Symbolfigur und Vorkämpfer für ein geeintes Deutschland. So bekam auch das Brohmer Jungenlager einen ideologisch aufgeladenen Namen mit auf den Weg. Die Bedingungen des Lagers sind im Mietvertrag genau festgehalten. Untergebracht werden sollten 80 Jungen, 4 Landjahrerzieher, 2 wirtschaftliche Helferinnen. Die Miete betrug 720 Reichsmark im Monat, eine für damalige Verhältnisse beträchtliche Summe, gezahlt jeweils vom 15. April bis zum 15. Dezember. Die Wintermonate blieben also ausgeklammert. In dieser Zeit stand das Lager leer. Bis zum 10. April 1937 musste das Heim bezugsfertig sein. Die Umbauten mussten also in wenigen Wochen bewältigt werden. Der Vertrag regelte bis ins kleinste Detail, wie die Jugendlichen unterzubringen waren. Hören wir eine Passage im Wortlaut. Der Vermieter stellt für jeden Kopf der Belegschaft ein Bett, Bettwäsche mit dreiwöchigem Wechsel und 2 Handtücher je Woche zur Verfügung. Für die Führer und Helfer sind Einzelzimmer zu stellen, für einen verheirateten Führer 2 Zimmer. Und weiter zu den baulichen Veränderungen. Im Hauptgebäude wird unter anderem der bisherige Holzlagerraum als Waschraum mit warmem Wasser, Brauseanlage und einem Kessel zum Wäschewaschen eingerichtet. Mindestens die Hälfte der Belegschaft muss sich gleichzeitig waschen können. Im Stallgebäude werden die Tagesräume, ein Krankenzimmer mit 4 Betten, ein Geschäftszimmer, ein Waschraum und so weiter entsprechend der mündlichen Vereinbarung eingerichtet. Für jeden Jugendlichen war mindestens eine Sitzgelegenheit, ein Spind und ein Tischplatz vorgesehen. Eine Schreibmaschine war im Lager vorhanden. Eine zweite musste an ein anderes Lager abgegeben werden. Ein kleines Detail, das zeigt, wie knapp die Ausstattung kalkuliert war. Auch ein menschliches Detail ist überliefert, das hinter die nüchternen Vertragsformen blicken lässt. Die Frau des Lagerführers Jendrike arbeitete als Wirtschaftshilfe für 25 Reichsmark Monatslohn. Ab dem 23. August 1937 war sie arbeitsunfähig wegen einer infizierten Wunde am rechten Unterschenkel. Solche Randnotizen erinnern daran, dass hinter den Akten reale Menschen mit ihren Alltagssorgen standen. Kommen wir zum Kern des baulichen Geschehens und zu jenen Spuren, die bis heute erhalten sind. Das Stallgebäude, das Wirtschaftsgebäude der Burg auf dem Burghof, wurde 1937 zum Heim der Hitlerjugend umgebaut. Erhalten ist eine Bauzeichnung mit dem Titel »Betrifft Burg Brome – Zeichnung zum Umbau der Stallungen zu einem HJ-Heim«. Als Besitzer ist der Graf von der Schulenburg-Wolfsburg vermerkt. Die Zeichnung zeigt eindrücklich den alten und den neuen Grundriss nebeneinander. Wo vorher Remise, Pferdestall, Futterkammer, Futterküche und Kuhstall waren, die Räume also eines landwirtschaftlichen Betriebs, entstanden nun Tagesräume, ein Krankenzimmer, eine Wache und weitere Räume für den Lagerbetrieb. Aus einem Stall wurde ein Jugendheim. Die alte Nutzung als Wirtschaftshof wich der neuen Ordnung des Landjahrs. An dieser Stelle lohnt es sich kurz innezuhalten, denn hier wird etwas Bezeichnendes sichtbar. Das Gebäude wurde offiziell als HJ-Heim umgebaut, als Heim der Hitlerjugend. Zugleich diente es dem Landjahr, und die Tagesräume, die dabei entstanden, wurden sowohl vom Landjahr als auch von der Hitlerjugend genutzt. HJ und Landjahr teilten sich buchstäblich dieselben Räume. Das ist kein Zufall, sondern spiegelt die enge organisatorische und ideologische Verzahnung beider Einrichtungen wider. Das Landjahr war, wie eingangs beschrieben, kein neutrales Landschulheim, sondern ein Instrument nationalsozialistischer Erziehung. Und die Hitlerjugend war der große Jugendverband des Regimes, in den letztlich alle Jugendlichen eingegliedert werden sollten. Dass beide im Brome dieselben Tagesräume nutzten, macht diese Nähe ganz konkret greifbar. Hier wurde nicht zwischen HJ-Betrieb und Landjahralltag getrennt. Hier flossen beide ineinander. Das umgebaute Stallgebäude war ein Ort, an dem die ideologische Formung der Jugend im Sinne des Regimes ihren räumlichen Ausdruck fand. Besonders aufschlussreich ist ein zweites Dokument. Ein detaillierter Kostenvoranschlag, ausgestellt am 6. Februar 1937 vom Bromer Architekten und Maurermeister Kurt Lehmann für die Umbauarbeiten auf der Burg in Brome. Dieses Dokument ist ein Glücksfall für die Geschichtsschreibung, weil es Raum für Raum aufschlüsselt, was gebaut wurde und damit einen fast räumlichen Rundgang durch das entstehende Heim ermöglicht. Gehen wir diesen Rundgang einmal mit. Der Voranschlag ist mit Buchstaben gegliedert und jeder Buchstabe steht für einen Raum oder Bereich. Da ist zunächst der Baderaum, für den allein 50 Quadratmeter Leichtbauplatten, 500 verzinkte Nägel mit Scheiben, Nesselstreifen, 15 Sack besten rheinischen Kalk und 50 Zentner Portlandzement veranschlagt wurden. Ein erheblicher Aufwand, der zeigt, welche Bedeutung man der Hygiene und den Waschgelegenheiten beimaß. Und hier ist eine räumliche Zuordnung besonders reizvoll, weil sie eine Brücke in die Gegenwart schlägt. Dieser Baderaum wurde im Erdgeschoss der Burg Brome selbst eingerichtet, genau dort, wo sich heute der Eingangsbereich des Museums Burg Brome befindet. Wer heute das Museum betritt, steht also an der Stelle, in der sich einst die Landjahrjungen und Mädchen wuschen. Die übrigen Räume verteilten sich auf das umgebaute Stallgebäude und die Bauunterlagen erlauben es, ihre Anordnung ziemlich genau zu rekonstruieren. Im ehemaligen Stallgebäude befanden sich die beiden Tagungsräume, dazu ein Raum für den Lehrer, eine Wache, ein Krankenzimmer sowie eine Schreibstube für die Verwaltung. In der Mitte des Gebäudes lagen, und das mag überraschen, die Schweineställe. Das Lager sollte sich offenbar zu einem Teil selbst versorgen. Ein Schweinestall gehörte damals ganz selbstverständlich dazu. Und an der Westseite des Gebäudes gab es einen kleinen Fachwerkanbau, der weiterhin zu seinem alten Zweck dienen sollte, der Haltung von Geflügel. So entstand ein eigentümliches Nebeneinander. Unterrichts- und Aufenthaltsräume für die Jugendlichen unter einem Dach mit Schweineställen und einem Hühnerstall. Ganz im Sinne jener Verbindung von Jugenderziehung und landwirtschaftlicher Selbstversorgung, die das Land ja auszeichnete. Die Materiallisten selbst lesen sich wie eine Zeitkapsel der Bauwirtschaft der 30er Jahre. Leichtbauplatten und verzinkte Nägel mit Scheiben, Nesselstreifen und Rohrgewebe, extra guter rheinischer Kalk, Portlandzement und Gips, ein Fuder Lehm, Ständerrohr und Isolierpappe. Es ist die Sprache eines Handwerks, das mit den Materialien seiner Zeit arbeitete. Der Materialposten allein summierte sich am Ende auf 1038 Reichsmark und 88 Pfennig. Und Lehmann war ehrlich in seiner Kalkulation. Am Ende des Voranschlags listete er ausdrücklich auf, was darin noch nicht enthalten war. Dazu gehörten der Kanal und die Roste des Waschraums, für die 40 bis 45 Fuder Sand und Kies benötigt würden. Das Abputzen der aus dem Abbruch gewonnenen Mauersteine für etwa 20 Reichsmark, der Fuhrlohm für Geräte und Rüstungen, die Stemmarbeiten für Heizung und Wasserleitung, die Schutt- und Holzbeseitigung sowie das Weißen der Wände. Interessant ist auch die Annahme, dass die Steine aus dem Abbruch alter Bausubstanz für die neuen Ausbauarbeiten ausreichen würden. Man baute also aus dem alten Bestand das Neue. Wichtig ist dieser Kostenvoranschlag noch aus einem anderen Grund. Er zeigt die wirtschaftliche Verflechtung, von der ich vorhin sprach. Hier profitierte ein örtlicher Bohmer Handwerksbetrieb ganz unmittelbar von der Einrichtung des Landjahrlagers. Das Regime schuf mit solchen Lagern nicht nur ideologische Erziehungsstätten, sondern auch Aufträge und Einkommen für die Dörfer, in denen sie entstanden. Über den ausführenden Handwerker selbst wissen wir noch etwas mehr. Kurt Lehmann, der Architekt und Maurermeister, wurde am 17. Mai 1897 in Leipzig geboren. Und die NSDAP-Mitgliederkartei verzeichnet ihn als Parteimitglied. Mitgliedsnummer 2.573.647. Eintritt zum 1. Mai 1933. Dieses Datum ist bezeichnend. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme im Januar 1933 strömten so viele Menschen in die Partei, dass die NSDAP zum 1. Mai 1933 eine Aufnahmesperre verhängte. Wer noch bis zu diesem Stichtag beitrat, gehörte zu jener großen Welle von Neumitgliedern, die man später spöttisch die Märzgefallenen nannte. Menschen, die nach dem Wahlerfolg der NSDAP im März 1933 der siegreichen Bewegung beitraten. Ob dahinter Überzeugung, geschäftliches Kalkül oder schlichter Anpassungsdruck stand, lässt sich aus dem bloßen Karteieintrag nicht ablesen. Und noch ein zweiter Handwerker tritt aus den Bauakten hervor und mit ihm ein überraschend konkreter Einblick in die technischen Details des Umbaus. Erhalten ist ein Brief des Bromer Schlossermeisters Louis Junge vom 28. Februar 1937, gerichtet an den Architekten Diplom-Ingenieur Wilhelm Hillendahl im nahen Brechtorf. Hillendahl führte im Auftrag des Grafen von der Schulenburg die Bauaufsicht über den Umbau. Bei ihm liefen also die Fäden zusammen und an ihn wandten sich die ausführenden Handwerker mit ihren Fragen. In diesem Brief geht es um die Installation der Heizung. Junge schildert, dass er die Aufstellung der Heizkörper nach einer beiliegenden Skizze vorgenommen habe. Er rät, die Heizkörper an der Giebelseite unter den Fenstern anzuordnen, weil dort die kalte Nordostseite liege. Und dann trifft er eine eigenmächtige, aber wohlbegründete Entscheidung. Statt des im Kostenvoranschlag vorgesehenen Strebel-Heizkessels mit 5 Quadratmetern Heizfläche wählte er das nächstgrößere Modell mit 6 Quadratmetern. Seine Begründung ist die eines erfahrenen Praktikers und sie hat gleich mehrere Aspekte. Zum einen die Lieferung. Der kleinere Kessel hätte eigens aus Mannheim beschafft werden müssen, während der größere direkt vom Lager in Hannover geliefert werden konnte. Er war also schneller verfügbar. Zum anderen die Technik. Der größere Kessel habe mehr Füllraum und liefere deshalb mit minderwertigem Holz und bei großer Kälte noch die nötige Wärme. Der Mehrpreis von rund 60 Mark, so hofft Junge, werde in seinem Sinne verständlich sein. Es ist ein unscheinbares Dokument und doch ist es aufschlussreich. Es zeigt, wie viele Gewerke und Personen an der Verwandlung des alten Stalls in ein beheizbares Jugendheim beteiligt waren. Vom Maurermeister Lehmann über den Schlossermeister Junge bis zum bauleitenden Architekten Hillendahl, der das Ganze im Auftrag des Grafen beaufsichtigte. Und es zeigt einen Handwerker, der mitdachte, der die praktischen Tücken einer Holzheizung im norddeutschen Winter kannte und lieber etwas mehr Geld ausgab, um am Ende ein funktionierendes, wärmendes Heim zu übergeben. Auch der Brief endet, wie es die Zeit verlangte, mit der Grußformel Heil Hitler. Ein beiläufiges Detail, das daran erinnert, in welcher Zeit diese ganz alltägliche Handwerkerkorrespondenz entstand. Zum Umbau 1937 gehörte auch die Errichtung eines Toilettenhäuschens. Und dieses Häuschen steht bis heute und erfüllt bis heute denselben Zweck, für den es vor fast 90 Jahren gebaut wurde. Ein kleines, unscheinbares Bauwerk, an dem die Besucherinnen und Besucher der Burg täglich vorbeigehen, ohne zu ahnen, dass es ein stiller Zeuge dieser Epoche ist. Errichtet für die Jungen des Landjahrlagers im Jahr 1937. Man stelle sich das vor. Ein Zweckbau aus der NS-Zeit, der die Jahrzehnte, den Krieg, das Ende des Regimes und all die Wandlungen der Burg Brome überdauert hat und ganz selbstverständlich weiter benutzt wird. Geschichte ist manchmal ganz nah und ganz banal zugleich. Doch die eindrücklichste Spur liegt im Verborgenen. Auf dem Dachboden des Wirtschaftsgebäudes existiert ein Holzbalken, auf dem sich die Bewohner des Lagers verewigt haben. In dunkler Farbe steht dort geschrieben die Jahreszahl 1937, dazu die Buchstaben HJ für Hitlerjugend und das Wort Landjahr, flankiert von einem aufgemalten Hakenkreuz. Es ist ein bedrückendes Dokument. Kein offizieller Aktenvermerk, keine sorgfältig getippte Namensliste, sondern eine spontane, fast beiläufige Markierung. Hier waren wir. Hier war das Landjahr. Hier war die Hitlerjugend. Im Jahr 1937. Und es ist die Handschrift der Jugendlichen selbst oder ihrer Erzieher und gerade dadurch von einer unmittelbaren, fast beklemmenden Direktheit. Während die Akten die Verwaltungssicht liefern, spricht hier die Ebene derer, die tatsächlich im Lager lebten. Dieser Balken ist heute öffentlich nicht zugänglich. Er befindet sich unter dem Dach an einem Ort, den die Museumsbesucher nicht betreten. Und das ist, wenn man so will, ein sinnbildlicher Zustand. Die Geschichte ist da, sie ist erhalten, sie ist greifbar, aber sie liegt im Verborgenen und muss erst hervorgeholt, erklärt und eingeordnet werden. Genau das versuchen wir mit dieser Folge. Doch das Jungenlager in Brome hatte keinen langen Bestand. Schon bald geriet der Graf in Konflikt mit dem eigenen Mietvertrag. Im November 1937 fragte der Führer des Bands 3890 an, ob er das Landjahrlager, das während der Wintermonate leer stand, für ein Winterbannlager von Mitte bis Ende Februar 1938 nutzen könne. Der Graf war nicht einverstanden. Er befürchtete das Einschleppen von Krankheiten und, nach den Erfahrungen des Jahres 1937, eine besondere Beanspruchung der Einrichtungsgegenstände und Beschädigungen des Raumes. Und laut Mietvertrag stand ihm im Winter ohnehin keine Verfügung darüber zu. Man spürt in diesem Vorgang bereits, dass das Verhältnis zwischen dem adligen Vermieter und den staatlichen Nutzern nicht spannungsfrei war. Dann kam der eigentliche Bruch. In einem Brief vom 3. Februar 1938 an den Regierungspräsidenten in Lüneburg schrieb Günter Graf von der Schulenburg: Wie dem Herrn Regierungspräsidenten bekannt ist, bin ich gezwungen, meinen Wolfsburger Besitz mit Haus aufzugeben und habe die Absicht, mich bei Brome wieder aufzubauen. Zu diesem Zwecke benötige ich dringend die Räume in der alten Burg für meine Verwaltung. Er bat darum, ihn zum 14. April 1938, also zwei volle Jahre früher als vereinbart, aus dem Vertrag zu entlassen. Als Entgegenkommen verpflichtete sich der Graf, die Kosten für den Abtransport des Lagerinventars in Höhe von 200 Reichsmark zu übernehmen. Und so wurde das Lager aufgelöst. Ein Teil des Inventars wurde verkauft. An Herrn August Klapproth vom Landjahrlager Schreyan gingen laut Schreiben vom 22. März 1938 unter anderem 22 Bettstellen, 22 Schemel, 44 Wolldecken, 22 Matratzenschoner, 22 Strohsäcke, 11 Doppelstränke, 44 Bettbezüge und 44 Bettlaken. Der Abtransport des übrigen Inventars erfolgte ab dem 29. März 1938 in die Landjahrlager Habighorst und Oldendorf. Der Lagerführer Franz Jendricke selbst wurde Landjahrlagerführer im Lager Oldendorf. Es gibt aus dieser Zeit noch eine kuriose Episode, die zeigt, dass hinter den Akten immer auch Menschen mit ihren Schwächen stehen. Der Landjahrerzieher Franzen hatte im September 1937 mit seinem Fotoapparat etwa 400 Aufnahmen vom Lager und von einer Großfahrt gemacht. Die Jungen konnten Abzüge bestellen und bezahlten auch dafür, doch Franzen lieferte die Bilder nicht. Die Angelegenheit zog sich so weit hin, dass sie schließlich der Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Franzen, der sich im April 1938 im Bootshaus Marienbrüche bei Bremen aufhielt, versprach nach entsprechender Aufforderung endlich eine Lösung. Am 23. Mai 1938 waren die Bilder restlos zugestellt. Eine kleine Geschichte über unerfüllte Versprechen und die Mühlen der Bürokratie, aber auch ein Hinweis darauf, dass es von diesem Lager einst rund 400 Fotos gab. Wo mögen sie heute sein? Doch die Geschichte des Lagers war damit nicht zu Ende, im Gegenteil. Denn der Plan des Grafen, in Brome seine Verwaltung einzurichten und ein neues Schloss zu bauen, war ja gescheitert. An den fehlenden Grundstücken, am hochwassergefährdeten Baugrund und schließlich am Umzug nach Neumühle. Die Räume der Burg standen also wieder zur Verfügung. Und so kam das Landjahr zurück nach Brome. Das Meldebuch des Fleckens Brome verzeichnet: Ab dem 12. April 1939 war wieder Lagerpersonal vor Ort. Am 24. April 1939 wurden erneut 80 Landjahrpflichtige eingetragen, diesmal aus Solingen und Oberhausen. Ein neuer Mietvertrag datiert vom 14. April 1940, wiederum über 720 Reichsmark Monatsmiete für 80 Landjahrpflichtige. Als Lagerführer wird darin Franz Jendricke genannt. Derselbe, der schon das erste Bromer Lager geleitet hatte und offenbar zurückkehrte. Und dann, ab 1940, änderte sich der Charakter des Lagers grundlegend. Aus dem jungen Lager wurde ein Mädellager. Von nun an lebten hier Mädchen im Landjahr, betreut von weiblichem Personal. Von diesem Zeitpunkt an dokumentiert das Meldebuch der Gemeinde Brohme eine lange Reihe von Betreuerinnen. Landjahrerzieherinnen, Landjahrführerinnen, Wirtschafterinnen und Helferinnen, die aus dem ganzen Reich nach Brohme kamen. Einige Namen und Stationen. Elisabeth Mäther als Landjahrerzieherin ab April 1940, die zugleich als Lagerleiterin auftrat. Grete Pereik, Wirtschafterin aus Pommern. Anneliese Müller, Landjahrführerin aus Bevensen. Else Tauchnitz aus Plauen, die erst als Landjahrführerin, später als Gruppenführerin geführt wird. Und über die Jahre folgten viele weitere aus Orten wie Saarbrücken, Ratingen, Clausthal, Neuhaus, Offlegen oder Wennebostel bis hinein ins Jahr 1944. Im April 1944 trafen mit Ilse Bentin und Else Lütt neue Lagerführerinnen ein und im November 1944 erscheinen mit Hildegard Kinch und Marie Kirsch die letzten überlieferten Namen, beide aus dem damals schon von Kriegshandlungen bedrohten Saarbrücken. Es ist eine bemerkenswerte personelle Fluktuation. Kaum eine Betreuerin blieb sehr lange, was einiges über die Verhältnisse in solchen Lagern aussagte. Erhalten ist auch eine getippte Liste der Landjahrpflichtigen des Landjahrlagers Brohme, eine Namensliste der Mädchen selbst. Sie ist leider nicht datiert, umfasst aber 71 Jahre, überwiegend Jahrgang 1928 und 29. Also Mädchen von etwa 13, 14 oder 15 Jahren. Und diese Liste erzählt eine Geografie für sich. Nahezu alle stammten aus Wuppertal, aus den Stadtteilen Barmen, Elberfeld, Langerfeld, Ronsdorf und Bayenburg, die erst 1929 zur Großstadt Wuppertal zusammengeschlossen worden waren. Dazu Einzelne aus Mönchengladbach und sogar aus dem mitteldeutschen Staßfurt. Wenn man diese Liste liest, werden die Kinder greifbar. Ingelinge Ackermann aus Ronsdorf, Ruth Gertrud Aust aus Mönchengladbach, die Schwestern Gisela und Ruth Backeshoff aus Barmen, beide, wie die Liste zeigt, am selben Tag geboren, also offenbar Zwillinge, gemeinsam ins Landjahr geschickt. Eva Benz, Ilse Berghaus, Elfriede Bockmühl und viele mehr. Rund 70 Mädchen aus den Städten des Bergischen Landes, für Monate weg von zu Hause, weg von den Eltern, untergebracht in einem Dorf an der Grenze zur Altmark, 100 Kilometer entfernt von allem Vertrauten. Hinter jedem dieser Namen steht ein einzelnes Kinderschicksal, von dem wir heute meist nichts weiter wissen als eben diesen Eintrag. Name, Geburtsdatum, Wohnort, Straße. Wie sah der Alltag in einem solchen Lager aus? Ein einzelner Verwaltungsvorgang aus dem Herbst 1940 lässt uns einen erstaunlich konkreten Blick hineinwerfen. Und er zeigt, dass zwischen Lagerleitung, Ortsgruppe und Gemeindeverwaltung durchaus auch Reibung herrschte. Es ist eine kleine Geschichte über Licht, über Vorschriften und über die Frage, wer im Krieg das Sagen hatte. Der Anlass, die Verdunklung. Seit Kriegsbeginn galt die Pflicht, abends jedes Licht nach außen abzuschirmen, damit feindliche Flugzeuge keine Orientierungspunkte fänden. Ein Verstoß gegen die Verdunklung war kein Kavaliersdelikt. Er galt als Gefährdung der ganzen Gemeinschaft und wurde entsprechend ernst genommen. Nun meldete der NSDAP-Ortsgruppenleiter und Ortsbauernführer Otto Barnier einen solchen Verstoß. Er beanstandete einen Fall von wörtlich Hellbelichtung, das heißt die Nichtverdunklung von 10 Fenstern um 21:30 Uhr abends. 10 nicht verdunkelte Fenster. Ein schwerer Vorwurf gegen ein Lager voller Kinder. Bemerkenswert ist, wie damit umgegangen wurde. Dem Landjahrlager selbst wurde der Vorwurf gar nicht mitgeteilt. Man gab der Lagerleitung keine Gelegenheit, den angeblichen Missstand abzustellen. Stattdessen entschied der Brummer Bürgermeister Behn kurzerhand, dem Landjahrlager 2 Tage lang den Strom zu entziehen. Für 2 Abende saßen die Mädchen im Dunkeln, als Strafe, ohne Anhörung, ohne Vorwarnung. Dagegen legte die Landjahrführung Beschwerde ein und nun kommt eine übergeordnete Instanz ins Spiel. Die Landjahrbezirksführerin Elisabeth Frey. Sie kam persönlich nach Brome, um dem Vorfall nachzugehen. Bei ihrem Besuch am 3. November 1940 befragte sie Zeugen und kam zu einem deutlichen Ergebnis. Hören wir ihre Feststellung im Wortlaut. Dagegen habe ich bei meinem Besuch am 3. November 1940 durch Erkundigungen bei dem angegebenen Zeugen Herrn Wischer feststellen können, dass die vom Herrn Bürgermeister angegebene Tatsache nicht richtig ist. Es hätte sich lediglich um mangelhafte Verdunklung gehandelt. Die Verdunklung hätte Spalten aufgewiesen. Im Lager sind nämlich Fensterklappen aus Holz und bei schrägem Zusehen wären Lichtspalten am Rande gewesen. Ein Kellerfenster wäre nicht verdunkelt gewesen. Ich stelle fest, dass die Beschwerden nicht berechtigt sind. Das Lager Brome ist in Fragen der Verdunklung außerordentlich bemüht und außerordentlich sorgfältig. Der offizielle Luftschutzwart Herr Reichel hat die Tatsache der ordnungsgemäßen Verdunklung persönlich festgestellt. Aus 10 hell erleuchteten Fenstern waren damit ein paar Lichtspalten an hölzernen Fensterklappen und ein einzelnes Kellerfenster geworden. Das Lager, so das Urteil der Bezirksführerin, habe sich außerordentlich sorgfältig verhalten. Auch der offizielle Luftschutzwart Herr Reichel bestätigte die ordnungsgemäße Verdunklung. Und die Sache fand ein für die Lagerleitung günstiges Ende. Der Regierungspräsident missbilligte in einem Brief an den Gifhorner Landrat die vom Bürgermeister Behn verhängte Strafe. Die 2-tägige Stromabschaltung war damit offiziell als unangemessen gerügt. Es ist eine kleine Szene, aber sie ist in mehrfacher Hinsicht bezeichnend. Sie zeigt ein Lager voller Kinder mitten im Krieg. Sie zeigt die Allgegenwart und die Schärfe der Verdunklungsvorschriften und sie zeigt, dass selbst im streng durchorganisierten Apparat des NS-Staates um Zuständigkeiten, um Verhältnismäßigkeit und um die richtige Auslegung von Vorschriften gestritten wurde. Hier zwischen einem übereifrigen Ortsgruppenleiter und Bürgermeister auf der einen und der Landjahrbürokratie auf der anderen Seite, die schützend die Hand über ihr Lager hielt. Es ist ein seltener Fall, in dem wir die verschiedenen Ebenen des Regimes miteinander in Konflikt sehen und in dem ausnahmsweise die Kinder profitierten. Das Mädellager bestand bis zum Dezember 1944. Damit endet die Geschichte des Landjahrs auf der Burg Brome. Doch die Geschichte der Burg Brome im Krieg endet damit noch nicht. Denn in den letzten Kriegsmonaten im März und April 1945 änderte sich die Funktion der alten Burg noch ein letztes Mal, und zwar auf eine Weise, die den ganzen Ernst dieser Zeit greifbar macht. Die Burg Brome wurde als Lazarett und Verbandplatz genutzt. Man muss sich das vergegenwärtigen. Wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Front immer näher rückte und alliierte Truppen auf das Reichsgebiet vordrangen, wurden dieselben Räume, in denen kurz zuvor noch Kinder aus dem Bergischen Land untergebracht waren, zu einem Ort für Verwundete. Wo eben noch Betten für Landjahrmädchen standen, lagen nun verletzte Soldaten. Die Burg, die im Verlauf weniger Jahre erst Jungenlager, dann Mädellager gewesen war, wurde zum Schauplatz der letzten Phase des Krieges. Ein Verbandplatz. Das bedeutet die erste medizinische Anlaufstelle hinter der Front. Ein Ort der Notversorgung, der Improvisation, oft auch des Sterbens. Man kann sich vorstellen, welche Szenen sich in diesen alten Mauern in jenen Wochen abgespielt haben müssen. Es ist ein stiller, fast unmerklicher Übergang in den Quellen. Nur ein kurzer Vermerk, dass die Burg als Lazarett und Verbandplatz diente. Aber hinter diesem knappen Satz steht das Ende einer ganzen Epoche. Das Ende des Dritten Reiches, das auch in Brome in dieser kleinen Burg an der Grenze zur Altmark seine Spuren hinterließ. Kurz darauf war der Krieg vorbei und die Burg begann ein neues ziviles Leben. Was bleibt von diesem Kapitel der Bromer Geschichte? Es bleiben Akten im Niedersächsischen Staatsarchiv Hannover. Es bleiben Namenslisten, auf denen die Kinder aus den Industriestädten des Westens verzeichnet sind. Jede Zeile ein einzelnes Schicksal. Es bleibt ein Kostenvoranschlag eines Bromer Maurermeisters und eine sorgfältig gezeichnete Bauplanung, die uns das entstehende Heim Raum für Raum vor Augen führt. Es bleiben die Baupläne für ein Schloss, das nie gebaut wurde, heute einsehbar im Archiv des Museums Burg Brome. Und es bleibt die Geschichte eines Grafen, dessen persönliche Zäsur, der Verlust seines Wolfsburger Besitzes, untrennbar mit der Entstehung einer ganzen Stadt verbunden ist und dessen Traum von einem neuen Bromer Schloss an störrischen Nachbarn und am feuchten Boden der Ohrenniederung scheiterte. Es bleibt die Erinnerung an ein Lager, das den Namen Ulrich von Hutten trug, das erst Jungen und dann Mädchen aus den Städten des Westens beherbergte und das ganz am Ende in den letzten Kriegswochen zum Lazarett wurde. Und es bleiben zwei stille materielle Zeugen. Ein kleines Toilettenhäuschen, das bis heute seinen Dienst tut, ohne dass die meisten ahnen, wie alt es ist und für wen es gebaut wurde. Und einem Balken unter dem Dach des Wirtschaftsgebäudes, auf dem in dunkler Farbe steht 1937 HJ Landjahr. Ein Balken, der öffentlich nicht zugänglich ist und der doch, gerade in seiner Verborgenheit, eine Mahnung ist. Diese Geschichte hat hier stattgefunden, mitten in Brome an einem Ort, den wir bis heute kennen und täglich betreten. Sie zu bewahren, sie einzuordnen und sie erzählbar zu machen, das ist die Aufgabe, der wir uns in diesem Podcast stellen. Vielen Dank fürs Zuhören.